Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, habe ich euch heute mal ein interessantes Projekt mitgebracht. Aus Tante Emma wird Tante Immer. Drei junge Pinneberger haben eine Idee entwickelt, wie man in der Gemeinde Appen wieder einkaufen gehen kann. Und zwar Tag und Nacht. Also quasi immer. Das Prinzip von Tante Immer ist simpel. In einem etwa 6 Meter langen Container stehen mehrere Automaten. Darin werden zum Beispiel Eier, Milch und Käse angeboten, aber auch Sachen wie Hygieneartikel und Snacks. Neben Bargeld soll man hier auch mit zum Beispiel Karte oder per Apple Pay zahlen können. Um das Auffüllen der Automaten wollen sich die drei Entwickler, also Viktor Benz, Fionn Kuhnmünch und Arthur Libowitsch, selbst kümmern. Für die Gemeinde Appen entstünden demnach keine Kosten. Wenn die Gemeindevertretung ihr Go gibt, kann Tante Immer im März oder April 2024 eröffnet werden. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 29. September. Ich bin Christine Finke und ich habe unter anderem diese Themen für euch mitgebracht. Wo der Bund mit der Bergung von Munition aus der Ostsee starten will. Und hat Schleswig-Holstein ein strukturelles Defizit beim Schutz von Frauen? Außerdem, ein Maurermeister und ein Steuerberater bauen ein Wärmenetzwerk für Geldhorf. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Selbst ein kurzer Spaziergang ist für den 21-jährigen Samuel Fellmann aus Habü zu einer Herausforderung geworden. Das war mal anders. Er war sportlich, wollte fit bleiben für seinen Job bei der Marine in Eckernförde. Aber der Reihe nach. Samuel Fellmann infizierte sich im März und im Mai 2022, also zweimal innerhalb kürzester Zeit, mit dem Coronavirus. Später stellte sich raus, der mittlerweile Ex-Marinesoldat hat Post-Covid. Das Problem? Therapiemöglichkeiten soll Fellmann zu diesem Zeitpunkt nicht erhalten haben. Dann hört er von der sogenannten HELP-Apherese, im Volksmund Blutwäsche genannt. Die Therapie wird als Heilmittel gegen Post-Covid beschworen. Belegt ist die Wirksamkeit bislang allerdings nicht. Mein Kollege Jonas Bergmann hat mit Samuel Fellmann über seine Geschichte gesprochen. Jonas, wie hast du denn den 21-Jährigen dabei wahrgenommen?
Zum Zeitpunkt des Gespräches mit Samuel befand er sich schon in der Therapieklinik in Bayern. Ich habe da mit ihm telefonisch gesprochen und in dem Telefonat klang er sehr hoffnungs- und erwartungsvoll. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, ein 21-jähriger ehemaliger Elitesoldat, der diverse Sportarten auf hohem Niveau betrieben hat, wird durch die Krankheit gravierend ausgebremst. Und er bekommt einen Rückschlag nach dem anderen, hat diverse Arztbesuche, teils unklarer Behandlungsverlauf und hat damit natürlich auch eine gewisse und vor allen Dingen lange Leidenszeit hinter sich. Aber Samuel ist ein Kämpferherz und da spielt ihm natürlich auch seine sportliche Vergangenheit enorm in die Karten.
Warum raten die Experten denn von der Therapie, die er gerade macht, ab?
Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie rät von der Behandlung ab, da es ihrer Ansicht nach keine wissenschaftlichen Belege für die Blutwäschetherapie bei Post-Covid gibt. Demnach würden verzweifelte Patienten 4- oder sogar 5-stellige Beträge investieren, ohne dass die Behandlung eine Wirkung zeigt. Die Summe der Beträge hängt von der Anzahl der Blutwäschen ab. Und die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, die legt die Richtlinien für die Blutwäsche fest. Außerdem sagt Carmen Scheibenbogen, die Leiterin der Immundefektambulanz an der Berliner Charité, dass sie Sorge hat, dass viele Patienten jetzt in der Verzweiflung Geld in die Hand nehmen und eine Blutwäsche machen. Die behandelnde Ärztin, Frau Dr. Beate Jäger, also die Samuel behandelt, schießt jedoch zurück und betont, dass die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie aktuelle wissenschaftliche Studien und Literatur zu dem Thema Blutwäsche komplett ignoriert.
Um die Kosten für die umstrittene Therapie zu decken, rief Samuel Fellmann Anfang dieses Monats ein Crowdfunding ins Leben. Binnen 3 Tagen hatte er fast 15.800 Euro zusammen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte der Therapieklinik in Bad Aibling, also in Bayern, soll er 3 Monate nach Therapiebeginn vollständig gesund sein. Das wäre dann also Mitte Dezember. Kommen wir nun zu unserer Klimanachricht.
Das Klima-Update aus SH.
Noch in diesem Winter soll in Geldhorf bei Schleswig eine neue zentrale Wärmeversorgung in Betrieb gehen. Zurzeit entsteht dort nämlich ein Blockheizkraftwerk. geheizt werden soll mit Holzpellets. So ein Blockheizkraftwerk unterscheidet sich von einem herkömmlichen Kraftwerk dadurch, dass auch die Abwärme genutzt wird. Gemeinsam haben Maurermeister Sören Brumm und Steuerberater Arne Nass die Pläne der Wärmeversorgung ihrer Heimatgemeinde geschmiedet. Nun wurde der Grundstein des Kraftwerks mitsamt Bunker und Pufferspeicher gelegt. Von dort aus werden 4 Kilometer Wärmeleitungen in die Straßen verlegt, um anschließend mit der Installation der Hausanschlüsse ans Netz zu gehen. Die Fertigstellung ist, je nach Wetterlage, für Februar oder März 2024 anvisiert. Voraussichtlich 2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr wird das Blockheizkraftwerk produzieren. Das sei eine Einsparung von 250 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber Öl- und Gasheizungen, sagt Initiator Arne Nass. Kommen wir nun zu unserem Sonderthema. Insgesamt liegen in der deutschen Nord- und Ostsee nach Schätzung von Experten bis zu 1,6 Millionen Tonnen konventioneller Munition. Dazu zählen zum Beispiel Bomben, Minen, Granaten und Torpedos. Hinzu kommen nochmal gut 5000 Tonnen chemischer Kampfstoffe. Die Alliierten hatten die Munition, die größtenteils aus deutschen Arsenalen stammte, nach dem Krieg im Meer versenkt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat jetzt entschieden, wo sie mit der Bergung der alten Weltkriegsmunition aus der Ostsee beginnen will. 2 der 3 Pilotgebiete liegen in Schleswig-Holstein. Und zwar in der Lübecker Bucht, in den Munitionsversenkungsgebieten, langes Wort, vor Pelzerhaken und Haffkrug. Das 3. Gebiet befindet sich in einem Ostseeabschnitt vor Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern. Aber warum ist die Munition in der Ostsee überhaupt ein Problem? Warum soll sie entfernt werden? Das weiß mein Kollege Henning Bethge.
Die Munition in den Meeren ist deshalb ein Problem, weil sie vor sich hin rostet und dabei nach und nach Giftstoffe freisetzt, die teils sogar krebserregend sind. Das ist nicht nur schädlich für die Meeresumwelt, sondern letztlich auch für uns Menschen. Denn wir essen ja zum Beispiel Fische oder Muscheln und in denen sind schon krebserregende Stoffe aus alter Munition festgestellt worden.
In ihrem ursprünglichen Konzept vom Juni hatte Lemke als Pilotregion noch einige weiter nördlich gelegene Ostseegebiete für besser geeignet gehalten. Warum sie sich nun trotzdem für diese beiden Gebiete entschieden hat, erklärte sie am Donnerstag trotz Anfrage zunächst nicht. Henning, was ist denn jetzt in den Pilotgebieten konkret geplant?
In den Pilotgebieten soll ab dem 2. Quartal 2024 mit der Bergung von Munition begonnen werden. Dabei will man erstmal Erkenntnisse darüber gewinnen, in welchem Zustand sich die alten Granaten, Torpedos, Minen, Bomben überhaupt befinden. Die Bergung soll zunächst mit herkömmlicher Technik erfolgen. Später will man dann eine neuartige Bergungsplattform entwickeln. Von dort aus soll mit Robotern die Munition geborgen werden und direkt auf dieser Plattform vernichtet werden.
Das war Henning Bethge. Was noch in Schleswig-Holstein so wichtig ist, darauf schauen wir jetzt.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Wie können Frauen besser vor Gewalt geschützt werden? Mit diesem Thema hat sich in dieser Woche der Innen- und Rechtsausschuss im Landtag befasst. Konkret ging es dabei um eine Rendsburgerin, die vor etwa 2,5 Wochen entführt wurde. Wir haben über den Fall ausführlich berichtet. Mehr Hintergrundinfos findet ihr auf saz.de. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag von der CDU sagte, dass sie wegen des zum Teil noch undurchschaubaren Geschehens und Verhaltens der Beteiligten Zweifel habe, ob dieser Fall Hinweise liefern könne, wie von Gewalt betroffenen Personen besser geholfen werden könne. Damit spielte sie auf die Frage an, warum sich die Rendsburgerin mit dem Mann traf, nachdem sie eine Gewaltschutzanordnung gegen ihn erwirkt hatte. Und warum er nicht in U-Haft kam, nachdem er der Polizei eine Vergewaltigung bei dem Treffen gestanden hatte. Katharina Wulff, Geschäftsführerin des Landesverbands Frauenberatung, hatte nach der Entführung eine Liste von 47 Frauen veröffentlicht, die seit 2018 von Männern getötet oder sehr schwer verletzt wurden. Dieses Papier erwecke den Eindruck, als ob es ein strukturelles Schutzproblem geben könne, sagte FDP-Politiker Bernd Buchholz und bat um Aufarbeitung der Fälle. Justizstaatssekretär Otto Carstens sagte zu und betonte, dass der Umgang mit Fällen nach dem Gewaltschutzgesetz und mit den von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen einen hohen Stellenwert habe. Unterricht unter freiem Himmel? Also während meiner Schulzeit kam das nur bei so richtig gutem Wetter vor. Was für viele Schüler zu den Ausnahmen gehört, ist an einer sogenannten Draußenschule die Regel. Einmal pro Woche verlassen die Schüler für 2 Stunden das Klassenzimmer und tauschen es gegen einen Park, eine Wiese oder ein Waldstück ein. Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit sollen so greifbarer werden. Um dieses fächerübergreifende Lernen zu ermöglichen, übernehmen externe Naturpädagogen die Leitung der Draußenschulen. Unter ihnen auch Johannes Plotzki, der das Konzept der Draußenschule vor 15 Jahren initiiert hat. Und zwar an der Stormaner Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen. Damals sei es ein Ausprobieren gewesen, sagt der Initiator. Später habe man natürlich auf Erfahrungen aufgebaut. Mittlerweile machen 30 Schulen bei diesem Konzept mit. Johannes Plotzki wünscht sich, dass bis 2030 jedes Kind in der Schule seine Draußentage bekomme. Mehr Infos zu dem Thema findet ihr auf saz.de. Schauen wir doch zum Abschluss nochmal auf die kommenden Tage.
Ausblick.
Der ADAC rechnet in den kommenden Tagen wieder mit zahlreichen Staus. Zum einen, weil in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen die Herbstferien starten. Zum anderen, weil viele wahrscheinlich den Brückentag am Montag freigenommen haben, um gemeinsam mit dem Feiertag am Dienstag ein verlängertes Wochenende zu genießen und zu verreisen. Engpässe seien zum Beispiel auf der A1 zwischen Bremen und Lübeck und auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg zu erwarten. Ansonsten habe ich hier jetzt noch zwei Veranstaltungsideen für ein mögliches langes Wochenende für euch. Der Tierpark Neumünster lädt ab dem morgigen Samstag bis Dienstag zum bunten Herbstfest ein. Neben den Walking-Act-Figuren, die bunt verkleidet als verschiedene Fabelwesen durch den Park laufen, gibt es für die Kleinen auch viele verschiedene Bastelstationen. Außerdem könnt ihr Lasertag und, was ich bisher noch gar nicht kannte, Arrowtag spielen. Das ist so eine Mischung aus Paintball und Völkerball, die mit speziellen Pfeilen und Bögen gespielt wird. Für das Herbstfest gilt der übliche Tierparkeintritt. Herbstzeit ist ja bekanntlich auch Drachenzeit. Passend dazu startet am heutigen Freitag in Travemünde ein Drachenfest. Bis Dienstag zeigen zahlreiche Teilnehmer aus Dänemark, England und Deutschland am Ostseestrand, was ihre fantasievollen, oft selbstgenähten Flugobjekte alles können. Das war's für heute. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in ein langes Wochenende. Die nächste Folge hört ihr dann wieder am Mittwoch, den 4. Oktober um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast. Bis dahin, genießt die freien Tage und nutzt vielleicht mal die Möglichkeit, um uns Feedback zu diesem Podcast zu geben. Schreibt uns gern unter gutenmorgen@fragen-podcast.de. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Start ins Wochenende später und ja, wir hören uns dann Mittwoch wieder.